Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videopodcast-Folge. In der heutigen Folge geht es um die Frage, reicht ein ETF-Sparplan für die Altersvorsorge, für die Rente wirklich aus? Und warum Frauen bei diesem Thema etwas umdenken müssen und sich ein paar Sachen nochmal genauer anschauen sollten. Ich bekomme in Beratungen sehr, sehr häufig die Frage, du Mensch, Hava, ich habe einen ETF-Sparplan, reicht der eigentlich für die Rente aus? Und meine ehrliche Antwort ist meistens nicht. Es liegt an verschiedenen Faktoren, warum das so ist. Das möchte ich heute in der aktuellen Podcast-Folge so ein bisschen besser durchleuchten, mir gemeinsam anschauen mit euch, wie man das verändern kann, warum das nur die Hälfte oft der Rentenlösung ist, wie ein ETF-Sparplan auch ausreichen kann und könnte. Deshalb gucken wir uns auch so ein paar Zahlen heute an. Wichtig, was in diesem Kontext sehr, sehr wichtig ist. Am 7. Juli 2026 hat das Statistische Bundesamt neue Zahlen zur Lebenserwartung veröffentlicht. Die sind nämlich auf einem neuen Höchststand. Überraschung. Frauen in Deutschland werden im Schnitt 83,6 Jahre alt, Männer 79,1 Jahre. Aber die spannende Zahl ist eine andere. Eine 65-jährige Frau hat statistisch noch 21,2 Jahre vor sich. Sie wird also im Schnitt 86,2 Jahre alt. Und für Rentenzugänge im Jahr 2060, also Frauen, die heute 32 Jahre alt sind und viele unsere Hörerinnen, die jetzt zuhören werden, sagen, ja, ich befinde mich auch so in dem Bereich, werden die Prognosen nach noch älter, was ja schön ist. Die Lebenserwartung mit 65 könnte dann bei 25 bis 27 Jahren liegen, wo man dann natürlich noch für die Altersvorsorge vorgesorgt haben muss. Jetzt sagen viele, was redet die denn da? Was hat das jetzt mit dem ETF-Sparplan zu tun? Alles auf jeden Fall. Denn ein ETF-Sparplan hat einen strukturellen Nachteil und zwar zahlt er eben nicht eine lebenslange Rente einfach aus, sondern ich muss selber gucken und kalkulieren, dass das fürs Alter ausreicht. Und dafür ist natürlich maßgebend, wie alt man später wird und wie die Lebenserwartungen aussehen. Und mit irgendwelchen Zahlen muss man natürlich rechnen. Und wenn du jetzt jemand bist, der in meinem Alter ist, 30 Jahre Altersvorsorge, muss man Pi mal Daumen auf jeden Fall rechnen. Und das hat natürlich sehr, sehr viel Auswirkungen darauf, wie viel muss ich angespart haben. Und hier ist das Thema Pflege zum Beispiel noch überhaupt nicht berücksichtigt. Deshalb schauen wir uns das jetzt in der heutigen Podcast-Folge an, gucken nochmal gemeinsam drauf, was ist der Unterschied zwischen dem ETF-Sparplan und der ETF-Rentenversicherung. Wo gibt es Dinge, auf die ich achten sollte? Wann reicht vielleicht ein ETF-Sparplan aus? Wann reicht er wahrscheinlich nicht aus? Und wie macht es Sinn, mich da nochmal anders aufzustellen. Kommen wir zum Teil 1, Thema ETF-Sparplan. Kennen wahrscheinlich viele von euch, vielleicht aber auch nicht. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, weil es macht schon Sinn, nicht eins von beidem zu machen, nehme ich auch schon vorweg, sondern sich mit allen Themen zu beschäftigen, auch insbesondere mit dem ETF-Sparplan, zu verstehen, was ETFs machen und Co. Was kann ein ETF-Sparplan denn gut? Er ist günstig, vor allem in der Ansparphase. Wir haben irgendwie 0,2 bis 0,3% TER, die Total Expense Ratio, was das Ganze kostet. Ist super flexibel, du kannst monatlich anpassen, pausieren, wieder starten. Ist transparent, ETFs sind super transparent, je nachdem, was für einen Index man wählt. Ganz wichtig. Steuerlich, ja, was kann man dazu sagen? Ich muss halt Kapitalertragssteuer zahlen, wenn ich über 1.000 Euro Freibetrag im Jahr ausgenutzt habe an Kapitalerträgen. Das sind 25% plus Solidaritätszuschlag plus gegebenenfalls Kirchensteuer. Man kommt so auf 26,xx%, je nachdem, ob man in der Kirche ist. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit für den Vermögensaufbau. Das alles spricht auf jeden Fall für den ETF-Sparplan. Es gibt so ein paar Schwächen vom ETF-Sparplan, wo jetzt auch dieses Thema Lebenserwartung mit einspielt, was ich eben gerade genannt habe, die Studien. Und zwar Entnahmephase. Wenn ich einen ETF-Sparplan habe, muss ich selber gucken, wie ich dieses Geld später entnehme. Es gibt verschiedene Sachen, die man sich angucken kann. Die 4%-Regel mit Kapitalverzehr, ohne Kapitalverzehr, irgendwie noch angelegt an der Börse oder nur ein Teil angelegt an der Börse oder komplett konservativ umgeschichtet. Ich muss die Inflation mit reinrechnen etc. Hier wird es für viele sehr, sehr anspruchsvoll, wenn man es gar nicht bedacht hat in der Ansparphase, weil je nachdem, was für eine Entnahmeplanung ich wähle, muss ich natürlich auch unterschiedlich angespart haben oder was ich mir wünsche aus meiner Entnahmeplanung und krieg's vielleicht logistisch auch überhaupt nicht auf die Kette, das umzusetzen im Alter. Ja, das ist eine wichtige Sache und die entscheidet wirklich darüber, wie lange dieses Geld aushalten wird. Natürlich, es gibt auch Börsenschwankungen, die dann auch hier mit einfließen. Es gibt auch Schwankungen zum Beispiel in den Zinsen, wenn ich was fest verzinst dann anlegen möchte und möglichst konservativ umgeschichtet habe. Das heißt, sehr, sehr entscheidend dafür. Das Problem ist nur, dass dieses Geld meistens bis zu einem gewissen Alter reicht im Depot. Ich habe keine Garantie darauf, dass mir diese Kapitalentnahme die ganze Zeit zufließt. Insbesondere, wenn ich vielleicht dann nochmal Geld entnehmen muss und rausnehmen muss, wenn ich zum Beispiel im Pflegefall bin. Das bedenken auch viele nicht, denn hier wird dann quasi mein eigenes Geld, mein Privatvermögen erstmal entnommen. Und wenn das auch nicht ausreicht, werden die Kinder natürlich auch zur Kasse gebeten. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was man hier zu bedenken hat. Schwäche Nummer zwei, die wir hier haben beim ETF-Sparplan, ist, dass ich ein Sequenzrisiko habe. Also was passiert, wenn du mit 67 in Rente gehst und im Jahr 68 crasht dann der Markt um 40%? Das ist halt krass, wenn ich zum Beispiel eine Entnahmeplanung geplant habe, dass ich noch den Kapitalertrag mitnehmen möchte, nicht so viel umschichte, weil ich es auch nicht anders kann und brauche, damit das Geld auch ausreichend ausreicht. Und dann habe ich echt ein Problem, weil ich vielleicht trotzdem, ich muss was entnehmen, um zu leben. Und der Crash frisst natürlich dann die Substanz von diesem ETF-Depot auf. Und so kann es auch sein, dass dann eben die Altersvorsorge nicht so ausreicht, wie man sie geplant hat, auch mit einer guten Entnahmeplanung. Das heißt, ich krieg's nicht 100% weg, selbst wenn ich eine gute Entnahmeplanung mache. Und Schwäche Nummer drei habe ich schon genannt, das Langlebigkeitsrisiko. Wir rechnen hier mit Durchschnittswerten. Und sagen irgendwie, 30 Jahre lang muss die Rente dann ausreichen, wenn ich mit 67, 70 in Rente gehe. Aber was ist, wenn wir deutlich älter werden? Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil ihr seht, es kommen wirklich jedes Jahr, ich beobachte das ja wirklich extrem, weil es mein Beruf ist auch am Ende, es kommen jedes Jahr neue Studien raus, dass wir immer älter und älter und älter werden. Und Frauen werden deutlich älter, seht ihr auch, als Männer. Das heißt, es ist nicht irgendwie ein erfundenes Risiko oder so, aber das Langlebigkeitsrisiko ist einfach nicht abgedeckt mit einem ETF-Sparplan, weil ich rechne mit einer Zielgröße. Und was ist, wenn ich dann doch 102 werde? Was mache ich dann in den 2 Jahren? Sozialhilfe beziehen? Gibt es da überhaupt noch Sozialhilfe, wenn ich dann in Rente gehe? Politik kann sich verändern, Staatsstrukturen können sich verändern. Es kann alles immer in sehr unterschiedliche Richtungen gehen. Deshalb, ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Das kann der ETF-Sparplan nicht leisten und wird er auch niemals leisten können, dass man hier wirklich unendlich viel Geld rausziehen kann, auch wenn man deutlich älter wird. Das heißt, ich habe hier auf jeden Fall ein Thema. Was macht jetzt an dieser Stelle die ETF-Rentenversicherung anders? Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung für diejenigen, die noch nicht so häufig in unseren Podcast reingehört haben, für diejenigen, die häufiger reinhören. Ihr kennt es wahrscheinlich schon, aber einfach nur kurz erklärt. Eine ETF-Rentenversicherung ist auch ein ETF-Sparplan, der verpackt ist in einer ETF-Rentenversicherung. Und die führt dazu, eben dieser Rundumbogen, dieser Verpackung, man sagt auch Mantel von der Rentenversicherung, führt dazu, dass ich eine lebenslange Rente ausbezahlt bekomme später, unabhängig davon, wie alt ich werde. Das wird abgesichert mit einer ETF-Rentenversicherung, eben dieses Langlebigkeitsrisiko. Ich habe gewisse steuerliche Themen, die anders behandelt werden. Also ich muss deutlich weniger versteuern, wenn ich ab die Rente zum Beispiel ab 67 wähle oder ab 62 eine Einmalzahlung mache und der Vertrag mindestens 12 Jahre lief. Das sind alles Themen, die der Mantel dann nochmal mit sich bringt und die Entnahmeplanung wird vom Versicherer gemacht. Welche Entnahmeplanung man sich auch immer wünscht, das Langlebigkeitsrisiko wird immer abgedeckt. So, und das ist eben der entscheidende Unterschied. Und zwar habe ich hier wirklich ein Langlebigkeitsrisiko, was abgedeckt ist. So wie in der gesetzlichen Rente auch. Ich kriege die Rente wirklich lebenslang ausbezahlt, unabhängig davon, wie alt ich werde. Wenn ich halt deutlich älter werde, auch bei der ETF-Rentenversicherung, als ich angespart habe und es eigentlich gar kein Kapital mehr vorhanden, dann bekomme ich die weiterhin ausbezahlt? Viele fragen mich immer, wie das denn mathematisch funktioniert. Wie ist das möglich? Und zwar ist es so, dass Versicherer bündeln eben sehr, sehr viel Geld in diesen Verträgen. Manche leben länger, manche leben kürzer und im Durchschnitt gleicht sich das Ganze aus. Es wird über einen Rentenfaktor bestimmt, wie viel lebenslange Rente man bekommt. Der verändert sich natürlich auch. Also hier auch nochmal der Hint, der sinkt leider auch seit einigen Jahren, der Rentenfaktor. Also wie viel ich bekomme pro lebenslange Rente, pro angespartes Kapital. Das heißt auch hier, es macht Sinn, sowas immer dann so früh wie möglich abzuschließen, weil dann sichert man sich meistens den garantierten Rentenfaktor und der kann nicht weiter nach unten abrutschen. Weil wenn ich erst auf die Idee komme, mit 60 das zu machen, dann ist mein Rentenfaktor deutlich niedriger und dann mache ich zwar eine Einmalzahlung aus meinem Depot rein und sage dann, okay, mein Depot soll lebenslang verrentet werden, deshalb mache ich noch eine ETF-Rentenversicherung, gibt es auch viele. Ist natürlich vorteilhafter, wenn man es schon früher macht und dann da spielen kann, Einmalzahlungen mit reinpacken kann, etc. etc. Was aber vielleicht noch ganz, ganz wichtig ist, es bedeutet nicht, dass deine Beiträge nicht vererbt werden. Wenn du im Rentenalter versterben solltest früh und da sind noch super viele Beiträge angespart, also dein Volumen, dein Vertragsguthaben ist noch da, dann kann es zu 100% vererbt werden. Es wird auch zu 100% vererbt, denn es ist keine gesetzliche Rente, wo das dann einfach verfällt. Das wird einfach vererbt nach gesetzlicher Erbfolge. Mit dieser Masse ging es eher darum, dass es halt manche gibt, die sehr, sehr alt werden und manche wiederum früher. Das heißt, da wäre eigentlich noch Vertragsguthaben da gewesen, was natürlich ausgeschüttet wird, aber man musste keine lebenslange Rente leisten. Also das für euch nochmal als kleiner Verständniseinbau. Was habe ich bei der ETF-Rentenversicherung an Vorteilen gegenüber dem Sparplan? Und zwar steuerlich, hatte ich ja schon gesagt, ist es besser gestellt. Ich habe in der Ansparphase keinerlei Steuern, die ich bezahlen muss. Heißt, ich habe in der Regel auch ein bisschen höheren Zinseszinseffekt. In der Auszahlungsphase habe ich das Halbeinkünfteverfahren beim Kapital oder den Ertragsanteilsbesteuerung. Wie funktioniert es genau? Es wird ein Ertragsanteil gebildet, also den Ertrag, den ich erzielt habe, zum Beispiel 200.000 Euro Gewinn oder so. Da müsste ich in der ETF-Rentenversicherung 25% Steuern drauf bezahlen. Wenn ich jetzt aber in der ETF-Rentenversicherung bin, dann nimmt man einen Ertragsanteil zum Beispiel ab 67 17%. Also von den 200.000 nimmt man 17%, sind ungefähr 34.000 Euro. Und diese 34.000 Euro werden dann besteuert, aber mit dem persönlichen Steuersatz, den man hat und nicht mit quasi alles mit den 25%. Ihr seht, das ist deutlich vorteilhafter, weil nur ein Teil des Ertrages genommen wird und der persönliche Steuersatz ist in der Rente deutlich niedriger, weil wir deutlich weniger Rente rausbekommen als zu Erwerbszeiten. Dann habe ich auch eine Flexibilität in der Auszahlung. Ich kann ein Einmalkapital rausnehmen, eben die lebenslange Rente oder auch eine Mischung davon, dass ich die lebenslange Rente beziehe und trotzdem Teilkapitalauszahlungen machen kann. Und es ist nicht mehr, viele denken immer, es ist so, ich kann nur eine Rente davon beziehen und es wird nichts vererbt oder so. Das stimmt gar nicht. Das sind irgendwie Mythen, die sich krass halten, die ich immer wieder auch merke, wenn jemand zu uns in die Beratung kommt. Aber diese Mythen, die stimmen einfach überhaupt nicht. Das ist eine private ETF-Rentenversicherung. Das heißt, es kann alles zu 100% vererbt werden, wird auch zu 100% vererbt. Und ich kann sehr flexibel diese Rentenauszahlungen gestalten, vorher auch was rausnehmen. Also ich bin nicht gebunden. Das heißt, das ist auch ein schöner Vorteil, wenn ich doch merke, okay, ich bin schwer krank, ich habe nichts von dieser lebenslangen Rente, dann nimm das einmal Kapital, genieß noch dein Leben und dann ist gut. Aber wenn man merkt in Richtung Rente, ich bin schon richtig, richtig fit, dann kann man zum Beispiel auch noch sagen, ich nehme aus dem Depot einen Teil raus, was ich habe, parallel idealerweise, und pack das noch in die ETF-Rentenversicherung, weil dann macht er dort die Entnahmeplanung. Ich habe darauf eine lebenslange Rente und habe mir den Rentenfaktor gesichert, als ich noch jung war. Ich hoffe, ihr könnt das alle nachvollziehen, aber das ist auf jeden Fall eine gute Strategie, die ich jedem empfehlen würde. Und eben, wie gesagt, kann individuell sehr gut gestaltet werden. Ich kann die ETFs auch selber raussuchen und es ist wirklich kein starres Produkt mehr, wie vor 20 Jahren es der Fall war. Jetzt kommen viele und sagen immer zu mir, ja, aber Harvard, alles verstanden. Aber die ETF-Rentenversicherung ist teuer. Die ist viel, viel teurer als ein ETF-Sparplan und dann lohnt sich das Ganze nicht. Also erstmal möchte ich an der Stelle sagen, ich finde es immer ein bisschen amüsant, ihr merkt es, man vergleicht immer Äpfel und Birnen, denn es ist nicht das Gleiche. Man kann einen ETF-Sparplan nicht mit einer ETF-Rentenversicherung vergleichen, weil es sind ja zwei verschiedene Produkte. Ich habe zwar ETF-Sparpläne als Anlage in meiner ETF-Rentenversicherung drin, aber die machen ja auch zwei verschiedene Dinge. dann kann ich ja nicht das eine mit dem anderen vergleichen von den Kosten her, weil sie ja beide was Unterschiedliches machen. Was mehr Sinn macht, ist einfach zu vergleichen innerhalb der ETF-Rentenversicherer, wer hat die günstigeren Kosten, weil ja alle das Gleiche tun. So wie beim ETF-Sparplan ETFs miteinander vergleichen, ein World-ETF mit einem anderen World-ETF und die Kosten zu benchmarken. Alles andere macht wenig Sinn aus meiner Brille und macht man ja im Kontext auch nicht. Man vergleicht ja keinen Staubsauger mit einem Staubsaugerroboter, weil die irgendwie zwei verschiedene Funktionsweisen haben. Bei dem einen muss ich selber saugen und bei dem anderen saugt der Roboter für mich. Das heißt, ich habe auch unterschiedliche Kosten, natürlich. So, was ich aber mitgeben möchte, ist, dass man natürlich auf die Kosten achten sollte, auch bei der ETF-Rentenversicherung, und die Kosten deutlich geringer ausfallen, als viele denken. Ich habe mal so ein bisschen mitgebracht, dass du einen Überblick bekommst, was für Kostenblöcke es denn gibt und wie die zusammengefasst sind. Also bei einer ETF-Rentenversicherung vergleicht man meistens die Effektivkosten miteinander, dass man Verträge vergleichen kann. Und die Effektivkosten setzen sich zusammen aus drei Dingen. Und zwar einmal die Alpha-Kosten, das sind die Abschlusskosten. Das sind die Kosten für die Vermittlung vom Vertrag, also auch die Beraterkosten. Die werden in den ersten 5 Jahren aus deinem Vertrag entnommen. Ja, viele sagen immer, ich will jetzt nicht bashen oder so gegen irgendwen, aber es ist falsch zu sagen, die Beratung ist für dich umsonst und wir werden vom Versicherer bezahlt. Das stimmt nicht. Das machen nämlich viele, wie zum Beispiel Invest for Women oder sowas. Ich sehe das immer wieder. Die schreiben dann, der Versicherer bezahlt uns. Für dich ist alles komplett kostenlos. Nein, diese Alpha-Kosten, diese Abschlusskosten werden dir von deinem Vertrag abgezogen in den ersten 5 Jahren. Das sind Kosten, die du selber trägst. Natürlich, Berater müssen auch für irgendwas bezahlt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und davon leben mein Team und ich auch und alles, was wir so machen. Aber es ist wichtig, das transparent aufzuzeigen, weil es zahlt nicht der Versicherer. Der Versicherer zahlt das im Voraus an uns. Aber du bezahlst das über die ersten 5 Jahre ab. So. Und das ist recht unterschiedlich, was man da so bekommt. Was wichtig ist, es gibt so ein paar Kosten, wie zum Beispiel Schufa-Überprüfung etc., die kriegt man nie raus bei den Abschlusskosten. Aber den zum Beispiel diesen Vergütungsanteil, die Provision eben, die über die ersten 5 Jahre abgegolten wird, die kriegt man raus, wenn man zum Beispiel einen Nettotarif macht und sagt, zahl euch und eure Beratungsleistung separat. Das geht bei uns auch, dass man eine Nettovermittlung macht und dann quasi einfach ein Honorar bezahlt für Produktvorschläge, für die Vermittlung. Wir haben da eine Liste, das kann man einfach ansprechen und dann schaut man sich gemeinsam an, welche Module machen für mich Sinn und bucht eine Netto- oder Honorarberatung und macht einen Nettotarif. Dann ist das komplett außen vor genommen und gar nicht mehr Bestandteil davon. Dadurch werden die Effektivkosten natürlich auch niedriger, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn es über die ersten 5 Jahre abgezahlt wird, wird ja weniger investiert von eurem Geld und dann entsprechend entsteht ein niedrigerer Zinseszinseffekt. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute das über die Provision machen wollen. Deshalb sind wir da total ergebnisoffen. Wir weisen immer drauf hin und geben Vorschläge, Empfehlungen, aber ihr müsst es natürlich nicht so machen. Ihr könnt es so machen, wie ihr möchtet bei uns und seid da immer ein bisschen vorsichtig, wenn jemand sagt, weil es ist wirklich einfach eine falsche Formulierung zu sagen, der Versicherer zahlt uns und ihr bezahlt gar nichts. Das stimmt nicht. Natürlich bezahlt ihr das, weil der Versicherer ist ja nicht so gütig und bezahlt es selber an den Berater. Warum sollte er? Also ja, das finde ich einfach nur wichtig. Ihr seht, ich bin sehr gnadenlos ehrlich, aber das finde ich einfach wichtig für die Transparenz auch. Genau, wenn man jetzt einen niedrigen Sparbeitrag hat, ich sage mal so 50 bis 100 Euro monatlich, dann kann die Provision auch günstiger sein, als das Honorar zu bezahlen, weil wir müssen natürlich einen gewissen Stundensatz abrechnen mit Mehrwertsteuer etc. für das Honorar. Dann kann das auch günstiger sein im Gesamten, auch wenn es über die ersten 5 Jahre eingezogen wird. Da einfach gerne den Berater ganz transparent ansprechen. Jeder ist da bei uns im Team super geschult und zeigt das gerne einfach auf. Zweiter Punkt, Beta-Kosten. Die Verwaltungskosten vom Versicherer, die in die Effektivkosten mit reinfließen, das sind die laufenden Kosten für die Verwaltung von diesem gesamten Vertrag, dafür, dass die Entnahmeplanung gemacht wird, dafür, dass alles entsprechend ja in deinem Sinne gemacht wird, dafür, dass das Langlebigkeitsrisiko abgesichert wird. Das ist so ein Thema bei guten Tarifen bei 0,3 bis 0,5% vom Fondsvermögen im Gesamten. Und dann kommen die Gamma-Kosten. Das sind die Gamma-Kosten, sind die Fondskosten, also die ETF-Kosten, die TER von den ETFs. Zum Beispiel ein MSCI World liegt bei 0,1 bis 0,3%. Das heißt, ihr seht, wenn ich jetzt relativ früh zum Beispiel mit einem Nettotarif anfange, dann liege ich unter 1% Effektivkosten, die von der Rendite weggehen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben im Schnitt 7% Rendite, habe ich trotzdem noch über 6% Rendite in so einem Vertrag. Viel, viel besser als bei einem aktiven Fonds. Dafür halt die Absicherung des Langlebigkeitsrisiko. Und wenn ich einen Bruttotarif mache, also mit der Provision mit drin, dann liege ich wahrscheinlich so bei 1%. Manchmal etwas drüber über den 1%, aber immer noch viel, viel günstiger als ein aktives Fondsmanagement. Also auf jeden Fall, das ist auch ein Mythos, der sich hält. Aber jetzt kennst du eben Alpha-, Beta-Gamma-Kosten, ergeben zusammen die Effektivkosten. Und da kann man ja sehr viel auch Einfluss drauf nehmen bei den Alpha-Kosten-Geschichten über den Nettotarif. Schaut euch das aber auf jeden Fall an und lasst euch nicht von den Kosten irgendwie beeinträchtigen und beeinflussen. Ich habe mal auch ein Praxisrechenbeispiel mitgebracht, dass man diese Kostenstruktur besser versteht, weil was man auch zu berücksichtigen hat, auch wenn ich diese etwas höheren Kosten habe, habe ich ja keine Steuern, die anfallen. Das heißt, ich habe dann wieder einen höheren Zinseszinseffekt, als wie ich im Depot zum Beispiel hatte. Natürlich kann man nicht alles irgendwie verrechnen und eins zu eins vergleichen, aber man sollte auch nicht jedes Mini-Detail, das macht man im Supermarkt ja auch nicht, alles immer auf den Cent genau durchrechnen, sondern wenn man sich irgendwie gut ernähren will, dann kauft man Tomaten, Gemüse etc., auch wenn das vielleicht teurer ist in dem Moment, als irgendwelches Junkfood zu kaufen. Ja, also deshalb, ja, ich finde das immer ein bisschen schwierig, aber ich bin jetzt nicht so jemand und ich denke, das sollte man auch nicht sein, alles nur zu optimieren, wo man möglichst billig und wenig bezahlt, sondern zu gucken, was wünscht man sich denn und dann in diesen Bereichen natürlich auch kostensensibel zu sein und sich das anzugucken. So, ich habe es trotzdem mal durchgerechnet, 300 Euro monatlich, 35 Jahre Ansparzeit und wir gehen von der Rendite von 7% aus. Bei einem ETF-Sparplan ungefähr ein Kapital von 500.000 Euro. Die Kosten, würde ich sagen, im Gesamten 5.000 Euro, Steuern etc. liege ich dann bei ungefähr 380.000 bis 420.000 Euro. Und wenn ich diese 4% Entnahmeregel mache, Vorsicht an der Stelle, weil die ist ja auch nicht so ganz durchdacht, also 1.500 Euro pro Monat, reicht es ungefähr bis 90 bis 92 Jahre, wenn 1.500 Euro im Monat reichen. Sonst muss man natürlich noch mehr angespart haben. So, ETF-Rentenversicherung, gleiches Spiel, diese 300 Euro monatlich, 35 Jahre Ansparzeit, 7% Rendite. Da haben wir ein Endkapital von 470.000 Euro, die Kosten ca. 10.000 Euro versus 5.000, weil ich habe ja noch die Kosten vom Mantel. Honorar abhängig davon, was ihr bucht, aber vielleicht 1.000 Euro, bisschen mehr, je nachdem, wie viele Beratungsstunden ihr braucht. Steuer eben nach Ertragsanteil. Netto nach Steuern sind es wahrscheinlich 400.000 bis 450.000 Euro. Also ihr seht, hier habe ich auf jeden Fall dann mehr raus. Bei der Verrentung ergibt es 1.400 bis 1.600 Euro pro Monat, aber lebenslange Rente reicht nicht nur bis 90, 92, sondern eben deutlich länger, wenn ich deutlich älter werde, was bei Frauen auf jeden Fall der Fall sein kann. Und diese Berechnung habe ich aus unserem Tool raus mit einem Beispielversicherer mal gemacht. Sowas kann man sich auch für euch dann anschauen. Aber ihr seht, es ist auf jeden Fall eine ganz tolle Möglichkeit und stimmt einfach immer nicht, dass bei dem anderen irgendwie immer direkt mehr rauskommt, weil es einfach zu kurz gedacht ist. Also kommen wir so ein bisschen zu einem Fazit. Für wen ist das wichtig? Für wen ist das der Fall? Also ich glaube, ich habe die Unterschiede ETF-Rentenversicherung, ETF-Sparplan relativ deutlich gemacht und man kann es gut verstehen, was da so die Unterschiede sind. Ich will nochmal darauf hinweisen, der ETF-Sparplan kann schon auch reichen für die Altersvorsorge und auch einen Puffer drin haben, wenn man sehr früh anfängt, idealerweise mit 20 bis 25, eine sehr hohe Sparrate hat, also irgendwie 400, 500 Euro im Monat mindestens ansparen kann und das konsequent über Jahrzehnte und auch einen Puffer einkalkuliert, eben auch für das Thema Pflege, weil das tun viele nicht. Wie schnell ist ein Depot aufgebraucht, wenn man Pflege in Anspruch nehmen muss? Wie teuer ist Pflege in Deutschland? Also das ist schon ein Thema, da kann es schnell runtergehen und dann ist man abhängig von Familie oder Staat und man weiß nicht zu dem Zeitpunkt, welche Dinge man vom Staat erwarten kann. Weil wir jetzt auch, also ich hatte ja die letzten Wochen von den Reformen auch berichtet in der Krankenversicherung, in der gesetzlichen Rente und es ist schon so, dass eher natürlich der Spargurt gerade anliegt. Und wenn man in Rente ist, weiß man nicht, wo man dann liegt. Und man bereitet sich selber eben gut drauf vor und macht wirklich eine Entnahmeplanung, hat es durchdacht, macht ein Rebalancing, kümmert sich um den ETF-Depot, dann geht es auf jeden Fall. Also dann könnt ihr das auf jeden Fall auch über einen ETF-Sparplan lösen. Wenn ich allerdings niemand bin, der so früh angefangen hat, der so viel auch investieren kann, der zurechtkommt mit so einer Entnahmeplanung und sich das auch vorstellen kann, dass man sowas dann später selber macht, dann würde ich sagen, dass man auf jeden Fall sich die ETF-Rentenversicherung anschaut. Und hier wollte ich auch mal so ehrlich sein, weil viele sind immer in so Finanzbubbles unterwegs, die irgendwie nicht die Realität spiegeln. Ich habe mal geguckt, Frauen sparen in Deutschland im Schnitt 85 Euro pro Monat, Männer 148 Euro im Monat. Dann wäre es für beide eigentlich relativ relevant, weil für Männer muss das ja auch reichen in der Altersvorsorge. Auch die werden älter, auch wenn sie nicht so alt werden wie Frauen. Frauen nochmal ein größeres Thema. Und nur 1% der Deutschen spart mehr als 1.000 Euro pro Monat. 17% sparen gar nichts übrigens. Das heißt, wenn man sich das mal anschaut und auch Medianvermögen von 35- bis 44-jährigen Frauen ist bei ca. 55.000 Euro. Der Gender Pension Gap liegt immer noch bei 25,8%. Also auf jeden Fall im Endeffekt ist es so, 20% der Menschen im Ruhestand haben maximal 1.400 Euro netto pro Monat zur Verfügung. Und Frauen ab 65 bekommen im Schnitt 1.720 Euro Alterseinkünfte brutto. Ganz wichtig, da gehen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge weg. Das heißt, ein reiner ETF-Sparplan reicht nicht aus. Vielleicht für die 1%, wenn du zu diesen 1% gehörst, die so krass unterwegs sind und dauerhaft wirklich schafft, diese hohe Sparrate zu halten, relativ früh anfängt, dann kann das sinnvoll sein und kann über den ETF-Sparplan alles abgedeckt sein. Und bei allen anderen muss ich einfach ehrlicherweise sagen, nein, es reicht nicht aus, nur einen ETF-Sparplan zu machen. Ich würde beides parallel machen. Und das ist auch die Kernaussage. Wenn du eine Aussage mitnimmst aus dieser Podcast-Folge heute, sich mal beides anzuschauen, wenn man wirklich drunter liegt mit den Sparraten und noch nicht so 100% dann einen Fahrplan auch hat für die Altersvorsorge, sich Entnahmeplanung nicht vorstellen kann und nie durchdacht hat, wie viel Geld man eigentlich braucht in der Altersvorsorge und Pflege nicht mitgedacht hat. Das machen so viele. Also ja, ihr seht, ein wichtiges Thema für mich. Genau. Trotzdem solltet ihr natürlich keine Angst haben. Es gibt Lösungen, wie ihr seht. Man braucht keine Angst vor der Altersvorsorge haben. Man muss nur was machen. Das ist wichtig. Und nicht immer nur zuhören und denken, ja, ich müsste mal und Co. und sein Gewissen befriedigen, indem man einen 50-Euro-Sparplan einrichtet. Damit ist es nicht getan. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch zu verstehen. Genau. Wenn dich dieses Thema interessiert und du, ja, ETF-Rentenversicherung dir genauer anschauen möchtest. Ich verlinke mal in den Shownotes unsere Checkliste, die ich erstellt habe dazu, was alles wichtig ist bei dem Abschluss. Da steht das mit den Kosten auch nochmal drin. Also ihr müsst nicht mitschreiben aus der Podcast-Folge heraus. Kommt auch gerne zu uns in die Beratung. Wie gesagt, wir arbeiten unabhängig, haben echt ganz, ganz tolle Bewertungen, viele Bewertungen im Team, mittlerweile gebündelt über 50, 60 Jahre Berufserfahrung mit allen meinen tollen Kolleginnen. Und wir machen das sehr, sehr gut. Ich bin da auch richtig stolz drauf, dass wir das so machen, dass wir transparent sind im Vergleich zu vielen anderen am Markt, die da leider nicht so transparent sind, was ich schade finde. Aber genau, schaut da gerne vorbei. Ansonsten für diejenigen, die ihren ETF-Sparplan optimieren wollen, guckt gerne auch mal in unseren ETF-Durchstarterkurs. Im Sommer eine tolle Möglichkeit, die ruhigere Zeit zu nutzen, sich da ein bisschen zu optimieren, wenn man vor allem seine Sparrate dort erhöhen möchte, konkret vorzugehen, wie es für die Altersvorsorge ausgestaltet werden kann. Und im Idealfall macht ihr beides gemeinsam. Dann seid ihr nämlich richtig gut aufgestellt für die Altersvorsorge. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen und geholfen hat, lass gerne einen Like da oder eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das freut uns immer sehr, neuen frischen Content für dich jede Woche zu erstellen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen und hören uns in der nächsten Woche.